ARD. Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Das heißt aber auch, dass die Pariser Klimaziele, also Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5, maximal 2 Grad, ohne eine Umstellung des Agrar- und Ernährungssystems auch nicht zu erreichen sind.
Im Knackpunkt geht es darum, dass wir die Zukunft der Landwirtschaft sichern. Das ist das, warum wir hier sind und weshalb wir auch die nächsten Tage auf die Straße gehen, wenn es nötig ist.
Wir können nicht nur eine Gruppe herausnehmen. Die Landwirte sind Teil des Ernährungssystems, also auch der Handel und die Verarbeiter bis hin zu den Verbrauchern. Da muss man von jedem seinen Anteil einfordern.
Unsere globalen Ernährungssysteme sind ganz schön leistungsfähig. Immerhin ernähren Ackerbau, Viehzucht und Lebensmittelproduktion inzwischen knapp 8 Milliarden Menschen. Und obwohl die Weltbevölkerung rasant gewachsen ist, die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden, ist es nicht, sondern tendenziell sogar gesunken. So weit, so gut. Das Problem? Was wir essen und wie wir es herstellen, das ist ziemlich schlecht fürs Klima. Rund ein Drittel der weltweiten Treibhausgase geht auf unser Agrar- und Ernährungssystem zurück. Wenn wir die Erderwärmung also irgendwie noch in Schach halten wollen, muss sich das ändern. Wie das gehen kann und welche Ansätze es dafür auch hier in unserer Region gibt, darum geht's in dieser Klimaausgabe der Wissenswerte im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis und mir gegenüber sitzt Wissenschaftsredakteurin Tami Daum, die sich tief in dieses Thema eingegraben hat. Hallo Tami.
Hallo.
Also ein Drittel der weltweiten Treibhausgase gehen aufs Konto unserer Ernährung. Das ist ja schon enorm. Ich würde mal tippen, dass der weite Weg vom Saatkorn auf dem Acker bis zum Essen auf unserem Teller daran schuld ist, oder?
Ja, das war auch mein erster Gedanke. Aber der Transport macht innerhalb des Sektors nur einen kleinen Teil der Emissionen aus, so um die 10%. Die Tierhaltung ist da viel klimaschädlicher. Die ist für knapp 70% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Da geht es unter anderem um die Emissionen der Tiere, also um die Wiederkäuer, die Methan ausstoßen.
Ah, sind das diese berühmt-berüchtigten Kuhrülpser?
Genau, und ihre Pupse. Hm. Methan entsteht immer dann, wenn organisches Material ohne Luftzufuhr abgebaut wird. Das ist zum Beispiel unter Wasser so, wenn Algen vermodern oder tote Fische zersetzt werden, aber auch im Pansen von Wiederkäuern. Bei uns Menschen passiert das übrigens auch, aber in ganz kleinen Mengen. Bei Rindern sind es dagegen fürs Klima relevante und auch schädliche Mengen. Und die Gülle ist auch problematisch, denn auch da dampft ja Methan raus.
Hm.
Das andere große Problem ist die Düngung. In vielen Düngemitteln ist nämlich Stickstoff drin. Und der ist eine Hauptquelle für Lachgas. Das ist ein Treibhausgas, das 265 Mal so klimaschädlich ist wie CO2. Jetzt werden natürlich nicht die Tiere gedüngt, sondern die Äcker, auf denen Feldfrüchte wachsen. Trotzdem sind Rinder, Schweine und Co. zu einem Gutteil mit Schuld, dass so viel gedüngt wird, mit entsprechenden Emissionen. Weil eben in Deutschland, aber auch weltweit, mehr als die Hälfte der Ackerflächen für die Erzeugung von Futter für die Tiere verwendet wird.
Okay, wenn es jetzt aber so ist, dass vor allem Methan und Dünger die Emissionen antreiben und nicht der Transport, heißt es denn dann im Umkehrschluss, dass regionale Produkte gar nicht so viel besser fürs Klima sind als die aus Übersee?
Ja, zumindest wenn man nur auf den Transport von unserem Essen schaut. Ich habe darüber mit Professor Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Er ist Agrarökonom, leitet die Abteilung Klimaresilienz am PIK und ist Professor für nachhaltige Landnutzung und Klimawandel an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Man kann nicht einfach sagen, nur weil irgendwas regional und in der Nähe von mir produziert wird, trägt das automatisch substanziell zur Reduktion der Emissionen bei. Also eine Kuh, die vor der Haustür produziert wird, bleibt immer noch eine Kuh und das Methan kommt da raus und das hat tatsächlich einen stärkeren Anteil.
Das Problem ist, die Treibhausgase aus der Tierhaltung, die lassen sich echt nur sehr schwer reduzieren.
Naja klar, man kann die Luft, die da vorne und hinten aus der Kuh so rauskommt, ja schlecht filtern oder so.
Genau. Deswegen ist für Wissenschaftler wie Hermann Lotze-Kampen klar, dass es nur eine richtig gute Lösung gibt, wenn wir die Emissionen unserer Ernährungssysteme auch weltweit deutlich senken wollen.
Aus unserer Sicht kann das substanziell nur funktionieren, wenn die Tierzahlen verringert werden und das geht eigentlich nur, wenn die Nachfrage sinkt.
Also der einfachste Weg, diesen großen Batzen an Treibhausgasen zu reduzieren, ist ein geringerer Fleischkonsum.
Na, ein allseits beliebtes Thema, vor allem jetzt auch wieder in Grillzeiten. Wir erinnern uns an hitzige Debatten über Veggie Days und das Narrativ des Verbots. Wobei du ja nicht von Nullfleisch gesprochen hast, sondern von einem geringeren Fleischkonsum. Würde das denn schon reichen für einen nennenswerten Effekt aufs Klima?
Durchaus. Wenn wir Deutschen nur noch halb so viel Fleisch und Fisch essen würden, könnten die ernährungsbedingten Emissionen in Deutschland um 27% sinken. Das zeigt eine Studie des WWF. Darüber habe ich auch mit Ramona Teuber gesprochen. Sie ist Professorin am Institut für Agrarpolitik und Marktforschung der Uni Gießen und Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft, einer Gruppe von Expertinnen und Experten, die auch die Bundesregierung in Sachen Agrarpolitik berät.
Also was mir in der Diskussion zu kurz kommt, dass ja auch niemand sagt, man soll gar kein Fleisch mehr essen, dass einfach so stark polarisiert wird, weil also wir wissen ja auch, ein gewisser Fleischanteil sozusagen ist ja auch wichtig für das System.
Nutztierhaltung bringt eben auch Gutes. Die Tiere sind zum Beispiel gute Resteverwerter, fressen Pflanzenabfälle. Trotzdem, so viel Tierhaltung wie bisher brauchen wir bei Weitem nicht. Und damit zurück zum Fleischkonsum. Es gibt die sogenannte Planetary Health Diet. Die wurde 2019 von einem Team internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlicht und beschreibt die Ernährungsweise, die eben ideal ist, sowohl für unsere Gesundheit als auch für unseren Planeten. Und diese Planetary Health Diet empfiehlt ca. 300 Gramm Fleisch pro Person und Woche. Zum Vergleich, in Deutschland liegen wir aktuell bei knapp mehr als einem Kilogramm Fleisch pro Nase und Woche.
Okay, das ist, vor allem weil es auch ein Durchschnittswert ist, immer noch ziemlich viel. Wie kriegen wir denn den Verbrauch runter? Wie die Expertin ja schon gesagt hat, das Thema polarisiert.
Genau. Für diese pflanzenbetonte Mischkost, so hat Hermann Lutze Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Planetary Health Diet genannt, braucht es mehrere Anreize. Das könnte zum Beispiel der Preis sein. Fleisch ist ja nach wie vor sehr billig, da greift man schnell zu. Und es ist schon länger im Gespräch, zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte zu erhöhen. Einkommensschwache Haushalte sollten dann natürlich einen Ausgleich erhalten. Für Hermann Lutze Kampen braucht es aber noch andere Strategien.
Zum Beispiel die öffentliche Beschaffung oder Versorgung von Großkantinen in Krankenhäusern, in Schulen, in Kindergärten. Stärker auf pflanzenbasierte Gerichte auch auszurichten, nicht ausschließlich, aber da hätte man einen großen Hebel, einen Markt zu erzeugen, aber gleichzeitig auch den Menschen das zu erleichtern, mal was auszuprobieren und ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten auch zu ändern.
Also wenn ich da jetzt so an die Kita meiner Kinder denke, da gibt es tatsächlich nur noch einmal pro Woche Fleisch und ich höre das auch von anderen Einrichtungen, dass da einfach immer öfter Gemüse auf den Tellern landet.
Ja, und das ist nicht nur fürs Klima besser, sondern auch für unsere Gesundheit. Es ist ja längst belegt, dass zu viel Fleisch Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt. Das kann man auch sehr gut in Schwellenländern wie China sehen, wo mit wachsendem Wohlstand auch der Fleischkonsum gestiegen ist und sich ebenso diese ernährungsbedingten Krankheiten mehren. Es lohnt sich also, auch aus ganz egoistischen Motiven für den eigenen Körper das persönliche Essverhalten zu überdenken.
Okay, jetzt haben wir auf die Konsumentenseite geschaut. Aber was ist denn mit den Landwirten? Da hängt ihre wirtschaftliche Existenz dran. Die werden ja wohl nicht freiwillig auf Tierhaltung und Fleischproduktion verzichten.
Ja, zumindest nicht alle. Und das ist auch sehr verständlich. Deutsche Landwirte verdienen die Hälfte ihres Geldes mit der Tierproduktion. Und sie haben ja auch viel in ihre Viehhaltung investiert. Hinzu kommt, dass viele Betriebe finanziell ohnehin schon zu kämpfen haben. Wie angespannt ihre Situation ist, haben sie ja zum Jahreswechsel kundgetan, als es um geplante Kürzungen von Steuervergünstigungen für Landwirte ging. Stichwort Agrardiesel.
Unsere Forderung ist seit dem 18.12. keine faulen Kompromisse, gar keine Rücknahme der Dieselölrückerstattung. Das ist keine Subvention, das ist eine Einkommensbeihilfe.
Wenn ich ehrlich bin als Landwirtin, muss ich sagen, ich würde auch gerne ohne Subvention klarkommen. Es geht leider nicht.
Da wir schon so belegt sind mit Aufgaben, die wir alle erledigen sollen, billig Lebensmittel produzieren, den Naturschutz sollen wir machen, das Klima sollen wir retten, da ist keine Luft mehr nach oben, wo wir noch irgendwo sparen können.
Allerdings könnten Subventionen auch ein wichtiger Steuerhebel sein, wenn wir über klimaneutrale Ernährungssysteme reden. Unter anderem aus der EU fließen ja gerade jedes Jahr rund 6 Milliarden Euro an Deutschland für die Agrarförderung. Es gibt den Vorschlag, die aktuellen Direktzahlungen nur noch zweckgebunden auszuschütten, also nur, wenn der Bauer nachweisen kann, dass er konkrete Maßnahmen ergreift für Klimaschutz, Tierschutz oder die Förderung der Biodiversität. Ich habe darüber auch mit Professor Hermann Lotze-Kampen vom PIK gesprochen.
Das stößt natürlich bei den Landwirtinnen auch auf Widerstand, weil die dann sagen, ja gut, aber dann müssen wir ja noch mehr Leistung bringen für das, was wir kriegen. De facto ist es aber so, dass, wenn man das genau betrachtet, aktuell im Rahmen der Agrarpolitik ungefähr zwischen 200 und 250 Euro pro Hektar ausgezahlt werden an die Bäuerinnen und Bauern. Und die konkreten Gegenleistungen dafür sind sehr, sehr gering.
Und da sieht er eben auch eine Möglichkeit bei der Politik, um nachzusteuern. Allerdings, dafür muss man alle 27 EU-Mitgliedsländer an einen Tisch bringen. Und das ist eine zähe, langwierige Angelegenheit. Das gilt auch für einen weiteren möglichen Hebel für eine Transformation der Landwirtschaft, der auf europäischer Ebene beschlossen werden müsste, und zwar den Emissionshandel.
Ja, gutes Stichwort. Denn dazu hast du ja schon mal eine Klimaausgabe gemacht, die heißt, welchen Preis hat CO2, und ist auch noch in der ARD-Audiothek zu finden. Aber welche Rolle könnte denn dieser Emissionshandel im Bereich Ernährung Landwirtschaft spielen?
Ja, zur Erinnerung vielleicht erstmal, das Prinzip von Emissionshandel lautet ja, für jede Tonne CO2, die ich ausstoße, muss ich Geld zahlen. Und es gibt Diskussionen, dass dieses Prinzip künftig auch in der Landwirtschaft gelten soll.
Bis jetzt ist es ja so, dass nur die Industrie- und Energieproduktion ungefähr die Hälfte der Emissionen in Europa schon in einem Emissionshandelssystem reguliert ist, wo eben für jede Tonne CO2, die emittiert wird, ein Zertifikat gekauft werden muss. Jetzt ist die zweite Stufe schon implementiert, dass auch der Verkehr- und Gebäudesektor da einbezogen wird. Und jetzt wird über das sogenannte ETS3, also Emissionshandelssystem 3, gesprochen, wo auch die Landwirtschaft einbezogen werden soll.
Dann hätten laut einigen Ökonomen Landwirte und andere Produzenten klare Anreize, ihre Emissionen stärker zu senken.
Also ich fasse mal zusammen. Für die Bauern Strafzahlungen für CO2 und zweckgebundene Subventionen. Für uns Konsumenten teureres Fleisch. Das klingt irgendwie so, als solle der Wandel zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft einfach rein übers Geld angetrieben werden. Gibt es denn gar keine anderen Ideen?
Doch, sogar einige. Zum Beispiel für die Erzeugung unserer Lebensmittel. Wenn wir nochmal auf die Nutztierhaltung schauen, da könnte man zum Beispiel anders mit der Gülle umgehen. Also da kann man sich fragen, warum nicht die Gülle so lagern, dass da nicht mehr so viel Methan in die Atmosphäre gelangt. Eine andere Möglichkeit, Innovationen stärker fördern, zum Beispiel im Bereich der pflanzlichen Fleischersatzprodukte. Da gibt es schon viele, siehe Sojaschnitzel oder Linsenburger. Aber es wird weiter an besseren Alternativen geforscht, an künstlichem Fleisch oder Fermentation. Das habt ihr ja auch schon oft in den Wissenswerten besprochen.
In der Tat.
Denn es ist halt noch, wenn wir ehrlich sind, Luft nach oben, was Konsistenz, Geschmack und Vielfalt dieser Produkte angeht. Aber lass uns doch vielleicht nochmal über einen anderen Ansatz sprechen, der aktuell ganz neuen Schwung bekommen hat. Lass uns vielleicht nochmal über die Moore sprechen.
Moment, wir reden doch eigentlich darüber, dass bei der Herstellung von dem, was auf unserem Teller landet, also in der Landwirtschaft, zu viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Was haben jetzt die Moore damit zu tun?
Naja, Moore wären eigentlich große Klimaretter, wenn sie nicht so häufig landwirtschaftlich genutzt würden. Denn da, wo heute Äcker sind, waren früher zum Teil Moore. Moore, die irgendwann trockengelegt wurden, damit man eben auf ihnen was pflanzen oder Tiere halten kann. Das Problem, wenn Moore trocken sind, entweicht aus ihnen Kohlenstoff. Und nicht nur ein bisschen. Die trockengelegten Moore sind für rund 6% der deutschen Treibhausgase verantwortlich. Das ist also ordentlich. Mhm. Und die könnte man einsparen, wenn man die Moore eben wieder vernässt. Das stößt bei Landwirten und Landwirtinnen aber natürlich auf reichlich Gegenwehr. Sie würden ja wertvolle Flächen verlieren. Entsprechend hitzig und langwierig verlief auch die Diskussion über ein neues EU-Gesetz. Da ist die Entscheidung jetzt im Juni gefallen.
Die EU-Staaten haben den Weg für ein lange umstrittenes Naturschutzgesetz freigemacht.
Bis zum Jahr 2030 müssen 20% der europäischen Fläche im Meer oder Land so wiederhergestellt werden, dass sich die Natur erholen kann. Also Moore werden wieder vernässt, Flüsse aus ihren engen Becken befreit, Wälder renaturiert und Städte grüner. Bis zum Jahr 2050 gilt das für alle momentan geschädigten Flächen.
Und dieses Wiedervernässen der Moore, das kann richtig was bringen, weil sie dann keinen klimaschädlichen Kohlenstoff mehr verlieren, sondern sogar auch Kohlenstoff speichern, der schon in der Atmosphäre ist. Wenn man all das, worüber wir beide jetzt schon gesprochen haben, in der Gesamtschau betrachtet, wenn all diese Maßnahmen wie weniger Fleisch, mehr nasse Moore etc. wirklich getroffen würden, dann hätte unser Ernährungssystem von Ackerkrume bis Teller ein enormes Potenzial. Und zwar nicht nur dahingehend, nicht mehr ein ganzes Drittel unserer weltweiten Treibhausgasausstöße zu verschulden, sondern, Achtung, zu einem positiven Faktor in der Klimabilanz zu werden. Das betont jedenfalls Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Der Agrar- und Ernährungssektor kann tatsächlich, wenn man ambitionierte Maßnahmen einführt, bis 2040, 2050 zu einer Netto Kohlenstoffsenke werden. Und zwar einmal durch Reduktion der Emissionen von Methan und Lachgas, vor allen Dingen aus der Tierhaltung, und gleichzeitig aber auch zum Beispiel Aufforstung, Schutz von Moorböden etc. Also tatsächlich kann der Agrar- und Ernährungssektor einen wichtigen Beitrag zu Kohlenstoffsenken leisten.
Ganz wichtig, das ist eine globale Analyse, aber trotzdem, die Ernährungssysteme könnten zu einem Kohlenstoffspeicher werden.
Das wäre aus Klimasicht ja sicher das beste Szenario, aber wenn ich da jetzt doch noch mal ein bisschen Essig in den Wein gießen darf, Für die Bauern klingt es unterm Strich doch trotzdem potenziell existenzbedrohend. Moorfläche weg, Nutztiere weg, was sollen die denn alternativ machen?
Ja, betriebswirtschaftlich kann das für den einzelnen Hof echt richtig schwierig werden. Und die eine Lösung gibt es dafür auch nicht. Es gibt mehrere Ansätze, die sind aber häufig noch in der Entwicklung. Was vielleicht ein aussichtsreicher Plan B für den ein oder anderen Landwirt sein könnte, das sind die erneuerbaren Energien.
Und gerade, da kommen wir wieder zur Ernährungstransformation, ja, wenn man die Flächen für die Futtermittelproduktion verringert, die Ackerflächen, aber auch die Grünlandflächen, die man da nicht braucht, dann kann man die natürlich mit einer vielleicht extensiven Nutzung, aber vor allen Dingen für die Solarstromerzeugung nutzen. Und das erzeugt natürlich auch neue Einkommensquellen.
Außerdem gibt es noch Möglichkeiten wie Tourismus auf dem Hof oder der Anbau von Pflanzen und Obst. Du merkst, da wird es dann auch kleinteilig. Mhm. Und ob das ausreicht, die Existenz eines Hofes zu sichern?
Ja.
Letztlich wird für die Transformationsprozesse in der Landwirtschaft weiter nach neuen Möglichkeiten und Märkten gesucht.
Gibt es da denn vielleicht auch hier bei uns in der Region in Brandenburg spannende Projekte?
Ja. Am Zentrum für Agrar- und Landschaftsforschung, kurz ZALF, in Müncheberg wird zum Beispiel am Anbau von Leguminosen geforscht. Ein Wort, das ich vor dieser Recherche noch nie gehört habe. Auf gut Deutsch heißt es aber einfach Hülsenfrüchtler, also Erbsen, Bohnen, Linsen und so weiter. Die sind nämlich ganz schöne Alleskönner, werden hier in Deutschland aber kaum angebaut. Dr. Moritz Reckling leitet die Arbeitsgruppe Ressourceneffiziente Anbausysteme am ZALF und beschäftigt sich intensiv mit den Hülsenfrüchtern.
Auf der einen Seite sind Leguminosen ganz wichtig schon in unserem Ernährungssystem, sozusagen auf der einen Seite im direkten Konsum. Wir essen ja ganz gerne Hülsenfruchtgerichte, aber diese Produkte werden meistens importiert. Und auf der anderen Seite in unseren ganzen tierischen Produkten steckt auch ganz viel pflanzliches Protein, nämlich in der Fütterung.
Da geht es vor allem um die Sojabohne. Die gehört auch zu den Hülsenfrüchtlern und wird in großen Mengen an Schlacht- und Milchtiere verfüttert. Und die wird laut Moritz Reckling noch zu 90% importiert. Die Idee ist jetzt, mehr Leguminosen in Deutschland anzubauen. Das hätte gleich mehrere Vorteile. Es wäre ein neuer regionaler Markt. Zweitens sind Hülsenfrüchtler stickstoffsammelnd. Das heißt, sie nehmen Stickstoff aus der Luft auf und stellen den über ihre Wurzeln auch den ganzen anderen Pflanzen auf dem Acker zur Verfügung. So können Dünger- und Lachgasemissionen reduziert werden. Zum anderen hätten wir auf deutschen Äckern, die bisher sehr getreidelastig sind, mehr Vielfalt. Und mehr Vielfalt auf dem Feld führt nachweislich zu weniger Einsatz von Düngemitteln und sorgt zugleich für mehr Biodiversität. Die Blüten von den Hülsenfrüchtlern, die sind nämlich gern gesehene Nahrung für ganz viele Insekten.
Ja, klingt doch super. Die Betriebe hätten eine neue Einkommensmöglichkeit. Die Früchte sind gut für den Acker, gut fürs Klima und obendrein gesund. Warum muss denn da jetzt noch groß dran geforscht werden?
Ich habe ja schon gesagt, wir Deutschen sind vor allem Getreideexperten und Expertinnen. Mit dem Anbau von Leguminosen kennen wir uns nicht mehr so gut aus. Also welche Bedingungen Kichererbsen, Sojabohnen und so genau brauchen, um gut wachsen zu können. Und welche Sorten hierzulande überhaupt Ertrag bringen. Mhm. Der schwankt bei den Hülsenfrüchtlern nämlich noch ordentlich und fällt auch manchmal noch komplett aus. Brandenburg ist für all diese Fragen ein ganz wichtiges und geeignetes Testfeld. Das hat Moritz Reckling gesagt.
Die Region hat sehr sandige Böden, sehr wenig Niederschläge. Das ist historisch, also war schon immer ein Standort, der schwierig zu bewirtschaften war. Und jetzt umso mehr durch wetterextreme Anstieg der Temperaturen, die nochmal zu einer höheren Verdunstung geführt haben und somit noch mehr Trockenperioden. Und sehen sozusagen Brandenburg so ein bisschen auch als so eine Art Experimentierregionen, wie es vielleicht in anderen Teilen Deutschlands auch irgendwann mal aussehen könnte.
Ja, und die Forschung trägt im wahrsten Sinne des Wortes schon Früchte.
Mittlerweile gibt es auch die Betriebe in der Region, die die Sojabohnen wirtschaftlich auf großer Fläche auch anbauen. Und mittlerweile, das ist ein ganz schönes Beispiel, hat sich auch ein regionaler Absatz sozusagen gefunden. Also es gibt jetzt auch Unternehmen, die regional die Sojabohnen abnehmen. Und das sind ganz neue Entwicklungen, erst seit ein, zwei Jahren.
Dabei mag die Sojabohne ganz besonders viel Wärme und von der haben wir hier ja bisher noch nicht so viel. Dass Brandenburg trotzdem mit dem Anbau anfängt, liegt unter anderem an neuen Sorten, die mit Kälte klarkommen. Also das ist ein regionales Beispiel dafür, wie Transformation in der Landwirtschaft zumindest im Kleinen funktionieren könnte. Dass Landwirte und Landwirtinnen einen neuen Pfad einschlagen und sich sogar ein regionaler Markt für die neuen Produkte ergibt. Damit das aber wirklich klappt, wirtschaftlich Sinn macht, brauchen wir auch starke regionale Wertschöpfungsketten. Nicht als Ersatz für die internationalen Märkte, aber eben als Ergänzung. Und wie man diese regionalen Ketten weiter aufbaut, dazu wird am ZALF auch geforscht.
Also das heißt, da geht es dann darum, wie man alle Akteure vom Erzeuger, dem Landwirt bis zum Konsumenten an einen Tisch bekommt.
Auch. Das ist natürlich die größte Herausforderung. Darüber habe ich mit Elisabeth Berlinghof gesprochen. Sie arbeitet im sogenannten Leguminosennetzwerk am ZALF und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit diesen regionalen Wertschöpfungsketten. Sie hat mir bei unserem Treffen einen ganzen Korb mit Beispielen vor die Nase gestellt und auch ordentlich drin rumgewühlt und immer wieder neue Tüten hochgehalten.
Genau, ja, ich habe einfach mal eine bunte Mischung aus Produkten mitgebracht, auch mit ganz unterschiedlichen Verarbeitungsstufen und quasi unterschiedlich komplexen Wertschöpfungsketten, also mit Kichererbsen aus Sachsen-Anhalt, Kichererbsen aus Brandenburg, Linsen aus Brandenburg. Ja, und da gibt es einige Produktbeispiele. Auch bei den Gummibärchen weiß man es vielleicht eher nicht, dass da auch Erbsen mit drin sind.
Normalerweise ist in Gummibärchen ja Gelatine, ein tierisches Produkt. Bei vegetarischen oder veganen Gummibärchen kann die Gelatine durch pflanzliches Eiweiß ersetzt werden. Also alle Sachen in diesem Korb waren schon im Handel zu finden.
Hier in der Region gibt es auf jeden Fall sehr, sehr tolle sowohl Landwirtschaftsbetriebe, die eben dazu bereit sind, Neues auszuprobieren und da auch die Notwendigkeit sehen. Und gleichzeitig gibt es natürlich mit dem im Raum Berlin auch einen riesigen, aber auch in Brandenburg einen riesigen Schatz an Verarbeitungsunternehmen, die auch im pflanzlichen Proteinbereich total viel tun.
Denn klar, letztlich muss es auch die Unternehmen geben, die aus den Brandenburger Hülsenfrüchten Gummibärchen herstellen und darauf setzen, dass sie Abnehmer finden. Und Abnehmer, das ist dann erstmal der Handel, der bereit sein muss, sich zu bewegen und sowas ins Sortiment aufzunehmen.
Ja, aber am Ende, da kommt es dann doch schon vor allem auch auf die großen Player an, oder? Also auf Hersteller wie Nestlé oder die Großhändler. Die haben eine solche Marktmacht, dass sie ja mitentscheiden können, welche Produkte überhaupt eine Chance haben, in unserem Einkaufswagen zu landen oder eben halt auch nicht.
Genau. Und damit haben sie eben auch einen ganz großen Einfluss darauf, ob und wie sich unsere Ernährungssysteme am Ende wandeln. Das kann gut und schlecht sein, hat PIK-Forscher Hermann Lutze-Kampen in unserem Gespräch betont.
Man muss sehen, dass es natürlich einen starken Widerstand gibt, weil die Fleisch- und Milchindustrie gut etabliert ist, weil damit viel Geld verdient wird. Aber es gibt ja große Unternehmen, die Fleisch- und Wurstwaren herstellen, substanzielle Teile ihres Segments in Form von pflanzenbasierten oder Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten anbieten. Also dieser Markt wird sich mit Sicherheit stark weiterentwickeln.
Na, tatsächlich liegen ja schon viele Fleischalternativen im Supermarkt oder beim Discounter ums Eck im Regal. Aber ich muss schon sagen, so als Konsument, die sind oft ganz schön teuer, finde ich.
Stimmt. Und zwar auf zwei Ebenen. Oft sind die Fleischersatzprodukte noch teurer als echtes Fleisch aus konventioneller Haltung. Und auch wenn man nur auf pflanzliche Produkte wie eben die Hülsenfrüchte guckt, da sind importierte Bohnen halt auch noch billiger als regionale. In Sachen Preis wird sich aber wahrscheinlich noch was tun. Dazu noch mal Ramona Teuber von der Uni Gießen.
Also das sind ja noch Nischenmärkte, gerade so diese heimischen Leguminosen. Also gerade die Wertschöpfungsketten stehen da im Aufbau. Also wenn sich das jetzt weiterentwickeln würden und auch weiter skalieren, würden die sicherlich auch günstiger werden.
Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass unsere bisherigen Lebensmittel eigentlich viel teurer sind als der Preis, der auf dem Etikett steht. Hermann Lutze-Kampen spricht von versteckten Kosten.
Und das sind eben Kosten wie die Kosten des Klimawandels durch die Treibhausgase, die Kosten des Biodiversitätsverlusts, die Kosten von stickstoffbedingten, auch wiederum Umwelt- und Gesundheitsproblemen und eben Gesundheitskosten durch falsche Ernährung.
Ja, wenn man die mit einrechnet, dann müssten unsere Nahrungsmittel eigentlich mehr als doppelt so teuer sein. Und um das mal in konkrete Zahlen zu übersetzen, laut dem Global Policy Report The Economics of the Food System Transformation liegen die verursachten Kosten für Umweltschäden und die Gesundheitskosten global bei über 10 Billionen US-Dollar.
Ganz schön viel Geld.
Ja. Aber wo wir jetzt diese ganzen Ebenen besprochen haben, vom Bauern über die EU-Gesetzgebung bis zum Handel, bin ich auch schon ein bisschen erschlagen, wie viele Ebenen da eben bedacht werden müssen, um die Transformation hin zu einem klimafreundlicheren Agrar- und Ernährungssystem überhaupt hinzubekommen. Was ist denn dein Fazit am Ende der Recherche?
Es braucht auf jeden Fall den Willen aller Beteiligten und klare politische Vorgaben. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Ansonsten würde ich da ein letztes Mal Herrn Lotze-Kampen zitieren. Er hat gesagt, es ist einfach und nicht einfach.
Das klingt ein bisschen kryptisch, ehrlich gesagt. Ja.
Er hat gesagt, den gesamten Sektor umzustellen, das sei natürlich eine enorme Herausforderung. Aber die Transformation sei möglich, ohne dass dadurch unsere Wirtschaft zugrunde gehen würde. Die einzelnen Schritte, die seien nicht unbedingt schwierig. Also ich meine, jede und jeder von uns könnte ja jetzt zum Beispiel einfach beschließen, ey, ich esse jetzt weniger Fleisch. Für unser Klima und für unsere Gesundheit. Das würde einige Probleme lösen, das haben wir auch besprochen, die unsere Ernährungssysteme so haben.
Danke, Tami.
Danke dir.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit einer Klimaausgabe zur Zukunft unserer Ernährungssysteme. Diese Folge finden Sie zum Nachhören wie immer in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anna Korwis. Danke fürs Zuhören und auf bald.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.